Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute in unserer kleinen Reihe über das Gesetz Gottes fortfahren. Und wir kommen zum dritten Gebot. Der Predigttext ist 2. Buch Mose, Kapitel 20, der Vers 7. 2. Mose 20, Vers 7. Kennen wir alle. Ich lese ihn aber trotzdem nochmal vor. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Vor dem Hintergrund dieses Gebotes wollen wir auch wieder einen kleinen Abschnitt aus dem Heidelberger Katechismus lesen. Im Katechismus sind 2 Sonntage diesem dritten Gebot gewidmet. Wir wollen aber nur einen lesen, und zwar den Sonntag 36, die Fragen 99 und 100. Frage 99 lautet: Was will Gott im dritten Gebot? Und die Antwort: Gott will, dass wir weder mit Fluchen oder mit falschem Eid noch mit unnötigem Schwören seinen Namen lästern oder missbrauchen. Wir sollen uns auch nicht durch unser Stillschweigen und Zusehen an solchen schrecklichen Sünden mitschuldig machen. Vielmehr sollen wir Gottes heiligen Namen nur mit Furcht und Ehrerbietung gebrauchen, so dass er von uns recht bekannt, angerufen und in allen unseren Worten und Werken gepriesen wird. Und die Frage 100: Ist es denn eine so schwere Sünde, Gottes Namen mit Schwören und Fluchen zu lästern, dass Gott auch über die zürnt, die nicht alles tun, um es zu verhindern? Ja, denn es gibt keine Sünde, die größer ist und Gott heftiger erzürnt als die Lästerung seines Namens. Darum hat er auch befohlen, sie mit dem Tod zu bestrafen. Bis hierhin. Gemeinde Jesu Christi, wenn wir heute über das dritte Gebot sprechen, dann müssen wir auch hierzu wissen, dass dieses Gebot ja nicht losgelöst von den anderen steht. Es ist Teil des ganzen Gesetzes. Und darum will ich nochmal in 2 Sätzen wiederholen, was wir bisher gesagt haben. Zum ersten Gebot. Dort wird uns gelehrt, dass der Herr unser Gott ist. Der Herr ist unser Gott. Er hat uns aus der Macht der Sünde befreit. Er hat uns in seine Gemeinschaft gebracht. Und er ist der einzige Gott. Und neben ihm und außer ihm gibt es keinen und kann es auch keinen geben. Das ist das erste Gebot. Und dann das zweite Gebot. Dort haben wir gelernt, dass Gott unsichtbar ist und dass er nicht fassbar ist und dass wir ihn deshalb nicht abbilden können. Er ist kein Teil der Schöpfung, sondern wir sollen Gott allein so kennen, wie er sich in seinem Wort offenbart. Das war das zweite Gebot. Heute also zum dritten. Auch das zählt sicherlich nicht unbedingt zu den berühmtesten Geboten. Aber gerade in diesem Gebot findet sich eine ganz wichtige Anleitung für unser Leben als Christen. Denn hier geht es um etwas ganz Zentrales, um den heiligen Namen Gottes. Der heilige Name unseres Gottes, der uns erlöst hat, der uns heiligt, der uns zu sich bringt. Das ist das Thema dieses Gebotes. Diesem Gott müssen wir in der rechten Weise entgegentreten. Das wollen wir heute versuchen zu erkennen und wollen dazu 4 Punkte betrachten. Als erstes erfahren wir etwas über die Heiligkeit Gottes. Zum zweiten dann über den Namen Gottes. Dann als drittes, wie dieser Name missbraucht wird. Und schließlich, wie der Name Gottes in der rechten Weise gebraucht werden soll. Zunächst also zur Heiligkeit. Unser Gott ist ein heiliger Gott. An vielen Stellen in der Heiligen Schrift wird der Herr uns so vorgestellt. Er ist der Heilige. Ich verweise nur auf Jesaja 6, auf die Vision des Propheten vom Thron Gottes und den Seraphim, die sich in Ehrfurcht vor Gott verhüllen und singen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Der Begriff der Heiligkeit Gottes. Heilig, das heißt ja so viel wie abgeschnitten oder abgesondert. Es weist hin auf die Absonderung von allem, was dem Wesen Gottes widerspricht. Also von allem, was durch die Sünde befleckt ist, verdorben ist. Denn Gott ist der Inbegriff des Guten und der absoluten Vollkommenheit. In diesem Zusammenhang wollen wir uns mal eine kurze Passage aus dem Matthäus-Evangelium anschauen, die auch gut bekannt ist. Es geht um diesen reichen Jüngling, der dort zu Jesus kommt und ihm eine Frage stellt. Er fragt ihn nämlich: Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und Jesus antwortet ihm dann: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Das ist doch eine recht eigenartige Antwort, nicht wahr? Aber wenn wir mal genau die Frage dieses jungen Mannes unter die Lupe nehmen, dann leuchtet uns diese Antwort doch ein. Der Jüngling nennt Jesus guter Meister und selbst möchte er auch gut sein. Und dann fährt ihm der Herr, wenn wir so wollen, über den Mund und sagt: Niemand ist gut als Gott allein. Er gebraucht das Wort gut hier im absoluten Sinne. Nicht, wir gebrauchen das Wort ja normalerweise wertend oder vergleichend. Eine Sache ist gut, eine andere ist weniger gut. Und eine dritte ist überhaupt nicht gut. Und mit dieser Einstellung kommt dieser Jüngling zu Jesus und er redet ihn nach der allgemeinen Sitte an: Guter Meister, ganz höflich. Und dann fragt er, welche guten Werke er denn vollbringen soll. Und da muss ihm der Herr eben klar machen, dass er mit dem Begriff gut hier sehr leichtfertig umgeht. Der junge Mann redet den Herrn an wie jeden gewöhnlichen Menschen. Und selbst will er sich auch noch in diese menschliche Kategorie von gut hineinschieben lassen. Und dabei weiß er doch gar nicht, was gut eigentlich ist. Nur Gott ist gut. Gott ist nicht besser. Gott ist auch nicht der Beste. Nein, Gott ist der Einzige, der wirklich gut ist. Der dieses Attribut wirklich verdient, der wahrlich moralisch vollkommen ist. Und aus dieser Güte Gottes erwachsen dann all seine anderen Eigenschaften. Seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seine Treue, seine Gerechtigkeit, seine Weisheit, seine Wahrheit. Und wenn wir uns noch einmal erinnern an meine letzte Predigt über das zweite Gebot, dort hatten wir festgestellt, dass Gott diese Eigenschaften nicht nur einfach besitzt, sondern dass er diese Eigenschaften ist. Ich hatte dann diesen Vergleich gebracht: Wenn wir von Gott all seine Eigenschaften abziehen, dann bleibt nicht Gott übrig ohne die Eigenschaften, sondern dann bleibt nichts. Gott ist der Inbegriff dieser Eigenschaften. Und alles, was mit diesen Eigenschaften widerstreitet, das hat in Gott keinen Platz. Und darum lesen wir so häufig in der Schrift Stellen wie: Fern sei es von Gott, dass er gesetzlos handle, und von dem Allmächtigen, dass er Unrecht tue. Hiob 34,10. Oder im Psalm 5,5. Denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Oder in anderen Übersetzungen, das Böse hat bei dir keinen Platz. Oder in Habakuk, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Das ist das Wesen des dreieinigen Gottes. Gott ist gut. Und darum ist er auch ein heiliger Gott. Denn er sondert sich ab von all dem, was seinem Wesen entgegensteht. Und als dieser heilige Gott offenbart er sich uns in seinem Namen. Was verstehen wir überhaupt unter einem Namen? Ich habe jetzt nicht im Wörterbuch geforscht, aber mir fallen zumindest mal drei Bedeutungen des Begriffs Name ein. Zum einen meinen wir mit Namen so etwas wie Ansehen. Jemand macht sich einen Namen, jemand hat einen guten Namen. Das heißt, er hat Anerkennung. Ja, oder er hat seinen guten Namen zu verlieren. Oder sein Name wird in den Schmutz gezogen. Das bedeutet, dass sein Ansehen geschmälert wird. Der Name ist ein Synonym für das Ansehen einer Person, für ihren Ruf. Zum Zweiten benutzen wir Namen, um Dinge in bestimmte Gruppen einzuteilen. Da haben wir zum Beispiel Tisch oder Raum oder Mensch. Wenn wir einen solchen Namen hören, dann können wir uns ein gewisses Bild machen von dem Gegenstand. Aber wir kennen die Sache nicht konkret. Der Name dient hier nur als Mittel zur Einteilung von Dingen. Konkret wird es dann erst mit der dritten Bedeutung des Begriffs Name, nämlich dem Eigennamen. Mit dem Eigennamen bezeichnen wir dann eine spezifische Person oder ein besonderes Ding. Und dieser Name ist dann auch der, der am bedeutsamsten ist, nicht wahr? Wenn wir irgendwo eine Unterschrift leisten, dann steht diese Unterschrift, dieser Namenszug, stellvertretend für uns als Person. Wir stehen mit unserem Namen für das, was in diesem Dokument gesagt wird, ein. Oder wenn wir hören, dass unser Name in irgendeiner Form verhöhnt wird, wenn man sich darüber lustig macht oder in irgendeiner anderen Form negativ zur Sprache kommt, dann ärgern wir uns und dann gehen wir dagegen vor, denn über diesen Namen fühlen wir uns selbst als Personen angegriffen. Nun haben wir doch mit unseren Namen ein Problem. Unsere Namen sind mit einem gewissen Makel behaftet. Denn sie identifizieren zwar die Person oder auch den Gegenstand. Wir wissen, wer gemeint ist, aber wir erfahren nichts über diese Person selbst. Der Name beschreibt die Person nicht. Viele haben sicher schon mal im Namenslexikon nachgeschlagen, was ihr eigener Name denn so bedeutet. Und haben gerätselt, ob ihr Name nun zu ihnen passt oder auch nicht. Und in manchen Fällen ist das vielleicht tatsächlich der Fall. Ja, da passt der Name. In anderen eher nicht. Aber wenn er passt, ist es doch reiner Zufall, nicht wahr? In der Regel erhalten wir über den Namen keinen Einblick in das Wesen einer Person. Den bekommen wir erst, wenn wir die Person näher kennenlernen. Und selbst dann entdeckt man im Laufe der Zeit immer wieder neue Eigenschaften. Gute, aber auch schlechte. Ganz anders sieht es dagegen aus mit den Namen, die uns in der Heiligen Schrift begegnen. Und ganz besonders bei denen, die Gott selbst vergeben hat. Wenn wir mal an Namen denken wie Melchisedek oder Abraham oder Israel. All diese Namen wurden von Gott vergeben, um das Wesen der jeweiligen Person zu beschreiben. Und insbesondere ihre Stellung im Reich Gottes und ihre Rolle in der Reichsgeschichte und in der Kirchengeschichte. Und was nun für diese menschlichen Namen in der Schrift gilt, das gilt noch viel mehr für die Namen Gottes selbst. In seinem eigenen Namen offenbart Gott sich als der, der er ist. Wir können sogar sagen, dass alles, was uns irgendetwas von Gott erkennen lässt, in Wirklichkeit nur ein Abbild seines Namens ist. Ich nenne mal ein Beispiel. In der Heiligen Schrift wird das ja an einigen Stellen so ausgedrückt. Zum Beispiel im Psalm 8. Dort heißt es: Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Im Psalm 19 ähnlich. Die Schöpfung spiegelt den Namen Gottes wider. Das heißt nicht, dass die Schöpfung Gott ist, sondern sie erzählt von ihm, von dem Schöpfer. Sie verkündet seinen Namen. Das heißt, sie verkündet etwas von Gott selbst, von seinem Wesen. Denn der Name Gottes und sein Wesen, die sind ja untrennbar miteinander verbunden. Das kann ja auch gar nicht anders sein. Denn Gott ist ein Gott der Wahrheit und sein Name kann ja nicht seiner Natur widersprechen. Dann würde Gott ja lügen, wenn er sich selbst als etwas vorstellt, was er nicht ist. Also der Name Gottes und die Natur Gottes, die entsprechen einander. Sein Name ist nicht beliebig wie bei uns Menschen, sondern er gibt wirklich zuverlässig Zeugnis von Gott. Gott und sein Name, die sind so eng verbunden, dass sie an vielen Stellen in der Bibel auch als gleichbedeutende Begriffe auftauchen. Wenn zum Beispiel der Prophet Jeremia dem Volk Israel vorhält, dass es den Namen des Herrn vergessen hat, dann ist damit nicht gemeint, dass das Volk nicht mehr weiß, wie der Herr heißt, sondern dass es den Herrn selbst vergessen hat. Gott und sein Name sind eng miteinander verbunden. Und damit wird auch deutlich, dass nur Gott selbst sich seinen Namen geben kann. Denn er kennt sich am besten. Er ist es, der sich offenbart. Er spricht zu uns, er handelt an uns. Nicht wir sind, die aus unserer Beobachtung heraus oder aus irgendeiner Laune ihm einen Namen geben, sondern er selbst verkündet ihn uns. Und wir wollen auch nicht übersehen, dass er uns seinen Namen nicht zum Selbstzweck verkündet. Es ist ja nicht so, dass er seinen Namen sagt und damit ist die Sache abgeschlossen. Nein, wenn Gott sich seinem Volk offenbart in der Heiligen Schrift, dann tut er dies ausdrücklich als ihr Gott, als der Gott seines Volkes. Ich bin der Herr, dein Gott. Und nirgendwo wird dieser Zusammenhang deutlicher als in dem Namen, in dem Gott endlich selbst zu uns herabkommt. In dem Namen Jesus. Hebräisch Jehoshua. Yahweh ist Rettung. In diesem Namen bereitet uns Gott einen Zugang zu sich selbst. In diesem Namen zeigt er sich wie in keinem anderen Namen, dass er der Gott unseres Heils ist. In diesem Namen, im Namen Jesus, da wird der Gnadenbund Wirklichkeit. Ich komme hier mal kurz auf unsere erste Schriftlesung zurück. Johannes 27, und zwar den letzten Vers. Johannes 17, Entschuldigung. Den letzten Vers, Vers 26. Dort hat der Herr Jesus im Gebet zu seinem Vater gesprochen: Ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden. Jesus hat uns den Namen des Vaters verkündet. Den Namen Gottes. Und das heißt doch bitte schön nicht, dass er seinen Jüngern erklärt hat, Gott heißt so und so, sondern er hat in seiner eigenen Person, in seinem Werk, in seinem demütigen und vollkommenen Gehorsam diesen Namen verkündet. Nämlich Gottes Werk der Erlösung. Das ist der Name. wenn er sagt, ich werde ihn verkünden, dann klingt daraus ja an, dass das noch nicht abgeschlossen ist. Und so ist es ja auch. Er soll den Namen ja noch weiter verkünden. Bis hin zum Kreuz. Und darüber hinaus. Das Grab, die Auferstehung, die Himmelfahrt. In all dem verkündet uns Jesus den Namen Gottes. Den Namen Gottes als des Gottes unserer Erlösung. Und wenn wir das begreifen, wenn wir erkennen, dass sich Gott in und mit seinem Namen als der Gott unserer Erlösung darstellt, wie gehen wir dann mit diesem Namen um? Das ist eine wichtige Frage. Denn so wie wir mit dem Namen Gottes umgehen, so gehen wir in Wirklichkeit mit Gott selbst um. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Das heißt, wir dürfen diesen Namen nicht in irgendeiner Form oder Weise verwenden, die ihn entehrt, die Gottes Wesen als das des Gottes unseres Heils in irgendeiner Form antastet. Denn das müssen wir verstehen, wenn wir Gottes Namen missbrauchen, dann verabschieden wir uns aus seiner Gemeinschaft. Wenn wir seinen Namen verdrehen oder verspotten oder in sonstiger Weise entehren, dann zeigen wir damit, wie gering wir das Heil achten, das er uns in seinem Namen offenbart. Es gibt viele Formen des Missbrauchs. Der Heidelberger Katechismus nennt Fluchen, unnötige Eide und falsches Schwören. Und er führt das ja im Sonntag 37, den wir jetzt nicht gelesen haben, nochmal im Detail dann aus. Und das sind auch nur einige Beispiele. Im Westminster Katechismus finden wir noch ein paar mehr. Aber bleiben wir erstmal dabei. Das Fluchen, das Lästern des Namens Gottes, das ist doch sicher die gröbste Form des Missbrauchs. Und sicher auch die ungeschickteste. Die Welt reißt ja oft Witze über den Herrn, über den Heiland, auch über den Himmel als den Thron Gottes, auch über die Hölle, den Ort, wo Gottes Zorn brennt. Das wäre an sich schon schlimm genug, aber ganz besonders schlimm ist es, wenn diese Leute schon mal wirklich etwas von Gott gehört haben und seinem Heilsplan. Wenn sie das Evangelium schon gehört haben und es dann in einer solch widerlichen Form verspotten. Denn dann ist es nicht mehr gedankenlos und dann ist es auch erst recht nicht witzig, sondern es lässt einen erschaudern. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als den Namen dieses heiligen und hocherhabenen Gottes auf die Ebene des Gewöhnlichen runterzuziehen. Oder noch schlimmer, in den Abgrund der Sünde hinein. Überlegen wir mal, wenn wir Menschen schon in Zorn geraten, wenn mit unserem profanen Namen so etwas gemacht wird, wie viel größer wird dann wohl der Zorn Gottes sein, wenn man seinen unendlich hohen Namen so erniedrigt. Dann können wir sagen, gut, aber sowas machen wir als Christen doch nicht. Wir verspotten Gott doch nicht. Aber es gibt auch weniger deutliche Formen des Missbrauchs. Der Name Gottes wird auch missbraucht, wenn wir aus irgendeinem Grunde, weil wir zum Beispiel mal schwach geworden sind und in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen sind, unseren Glauben heucheln. Also Dinge von Gott sagen, die wir gar nicht für wahr halten, sondern in dem Moment vielleicht sogar ablehnen. Denn das läuft ja auf eine Verwerfung des Evangeliums hinaus und damit auf ein Lästern Gottes oder ein anderer Fall, wenn der Name Gottes gedankenlos verwendet wird, Denken wir nur an die vielen Ausrufe, die man alle Nase lang vernimmt. Oder vielleicht auch der unverhältnismäßig häufige Name, der unverhältnismäßig häufige Gebrauch des Namens Gottes. Zum Beispiel im Gebet oder im Gesang. Wenn wir den Namen Gottes so oft wiederholen, dass es schon dem Plappern der Heiden gleichkommt. Auch das ist Missbrauch. Und wenn wir den Namen Gottes aussprechen, dann sollen wir uns immer bewusst sein, was er bedeutet. Und dann natürlich die falschen Schwüre und die Eide, die einen Missbrauch bedeuten können. Wenn wir vor Gericht oder in irgendeiner anderen Situation die Unwahrheit sagen und dabei den wahrhaftigen Gott anrufen, um unser Zeuge zu sein, dann ist es doch ungeheuerlich. Dann verkehren wir den Gott der Wahrheit in das Gegenteil, in einen Gott der Lüge nämlich. Und darum widmet ja auch der Katechismus dann noch eine ganze Abteilung diesem Fall Spurs. Oder denken wir an die Irrlehre. Was ist denn mit Irrlehre? Auch das ist ein Missbrauch des Namens Gottes. Wenn wir Gottes Namen in den Mund nehmen, aber ihn als etwas anderes verkünden, als den, als der sich selbst offenbart hat, dann missbrauchen wir seinen Namen. Dann verkünden wir nicht den wahren Gott, sondern ein Zerrbild, einen falschen Gott, einen Götzen. Und wir gebrauchen dazu den Namen des wahren Gottes. Tja. Es gibt viele Gelegenheiten, den Namen Gottes in unrechter Weise zu gebrauchen. Und wir müssen uns da auch an die eigene Nase fassen. Und ist doch gerade für uns als seine Gemeinde, als die, die wir uns seine Kinder nennen, beschämend, nicht wahr? Wenn wir uns das eingestehen müssen. Der heilige Gott hat uns in seinem Sohn zu sich gerufen. Und darum wollen wir heute besonders auf die Ermahnung achten, die uns der Apostel Petrus gibt, wenn er schreibt, wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und in unserem ganzen Wandel heilig zu sein, das heißt, vor allem den heiligen Namen Gottes in Ehren zu halten und sich privat und öffentlich zu diesem heiligen Namen zu bekennen und zu dem, was er bedeutet. Legen wir Zeugnis von ihm ab? Zeugen wir von dem, der uns erlöst hat? Wohlgemerkt nicht bei jeder unpassenden Gelegenheit, sondern da, wo es geboten und ratsam ist. Verteidigen wir die Wahrheit der Heiligen Schrift gegen alle Lügen und Verdrehungen, mit denen wir konfrontiert werden? Stärken wir uns auch gegenseitig im Glauben durch unsere Gemeinschaft, durch Bibellesen, durch Gebet, sodass unsere Kenntnis von Gott und seinem Namen wächst? Und sorgen wir insbesondere auch dafür, dass unsere Kinder im Glauben aufwachsen, wie wir es, sofern zutreffend, bei der Taufe versprochen haben. Sind wir uns wirklich immer bewusst, dass der Herr unser Gott ist und wir sein Volk? Das ist schwer. Klar. Vor allem, wenn es darum geht, dieses Bekenntnis gegenüber Ungläubigen zu verteidigen. Wir haben im Heidelberger Katechismus gelesen, dass wir auch aufgerufen sind, gegen den Missbrauch des Namens Gottes einzuschreiten. Und sicher fragt sich der eine oder andere, wie das denn gehen soll und vor allem wie lange und wie oft man das denn tun soll. Wenn in unserer Umgebung jemand immer wieder mit dem Namen Gottes Schindluder treibt und sei es nur, um uns zu ärgern, wie sollen wir da reagieren? Was wollen wir ihm sagen? Und vor allem, wie oft und wie lange? Die Heilige Schrift gibt uns da, denke ich, eine gewisse Freiheit. Denken wir an die Szene, als die Pharisäer den Herrn Jesus zum x-ten Mal verspotten und ihn fragen, ob er denn der Christus sei. Was antwortet er da? Wenn ich es euch auch sagte, ihr würdet es ja doch nicht glauben. Und da wendet er dann seinen eigenen Befehl an, gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Wer auch nach wie vielen Malen zeigt, wie sehr er Gott und sein Evangelium und seine Gemeinde verachtet, obwohl er davon gehört hat, obwohl es ihm wieder und wieder vorgehalten wurde, dem soll das Himmelreich verschlossen bleiben. So wird dieser Abschnitt des Katechismus übrigens von einem seiner Autoren, von Zacharinus Ursinus, kommentiert. Wenn wir aber an dem Namen Gottes festhalten, dann dürfen wir uns auch seines Lohnes gewiss sein. Und ich erinnere da gern nochmal an die Sendschreiben der Offenbarung, in denen genau das, das Festhalten am Namen Gottes, als Treuebeweis vom Herrn gewürdigt wird. Aber nun müssen wir noch etwas sagen. Trotz all dieser Ermutigung und Aufmunterung, den Namen Gottes zu ehren, ich hoffe zumindest, dass sie als solche verstanden worden sind. Über all das wollen wir doch nicht vergessen, dass wir fleischliche Sünder sind. Dass wir dazu, zu diesem Gehorsam, nicht in der Lage sind. Und somit steht gerade über uns die Drohung in diesem Gebot, dass Gott den nicht ungestraft lässt, der seinen Namen missbraucht. Wenn es an uns läge, an unserem Fleisch, dieses Gebot zu erfüllen, tja, dann wäre unsere Lage wirklich elend und hoffnungslos. Das müssen wir erkennen. Und darum wollen wir uns vor Gott demütigen. Und nicht nur das, sondern dann wollen wir diese Drohung nehmen und sie hinauftragen zum Kreuz, zu Christus, in dem unsere Sünden vergeben werden. In ihm und in ihm allein hat die Sünde keine Macht mehr über uns. Und in ihm sind wir frei von ihrer Herrschaft und damit auch frei vom Gericht und vom Tod. Und diese Gewissheit, die wir im Glauben ergreifen sollen, die soll uns anspornen zum Gehorsam. Und dann machen wir es nicht wie die Pharisäer und sagen, wir gehorchen, darum leben wir, sondern wir sagen im Glauben, wir leben. Darum gehorchen wir. Amen.